Bei den Kindern kennen wir das ja gar nicht. Ne? Wenn wir die Kleinstkinder sehen oder Kleinkinder sehen, da spielt Angst Gott sei Dank ja keine so große Rolle, sonst würden die gar nicht erst anfangen zu laufen.
Das ist auch gut so. Und auch wenn sie schon mal eine Gelenkblutung hatten, dann stehen sie relativ zügig und schnell wieder auf und haben einen hohen Bewegungsdrang. Das ist ja wirklich der entscheidende Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen.
Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Angst und Depression, ein Thema, das wir schon mal hatten. Und gerade wenn es darum geht, Patienten, die schon etwas älter sind, zum Sport zu bringen. Die haben Erfahrungen aus der Kindheit, wo denen oftmals gesagt wurde, dass sie sich nicht bewegen sollen, dass der Sport dazu führt, dass die Gelenke noch mehr kaputt gehen. Und dann kommt auch sicherlich eine Angst dazu, die aus ganz anderen Bereichen herrührt. Wie sieht es um meine Zukunft aus? Werde ich in Zukunft das und das noch machen können? Also das ist durchaus ein Thema, was ältere Patienten mit Hämophilie beschäftigt und auch haben, Angst und Depression.
Ja, und das rührt A von den, wenn du es bei älteren Patienten dir anschaust, der immer wiederkehrenden, nicht behandelten Blutung in den Gelenken und die auch bei Bagatelltraumata entstanden sind. Das heißt, noch nicht mal großartig bei sportlichen Aktivitäten, wo sie eben viele Dinge nicht mehr machen konnten, sondern wirklich einfach nur, wenn sie rausgehen und einfach mal einen Spaziergang durchführen. Das heißt, die einfachen Dinge des Lebens, die auch eine hohe Lebensqualität mit sich führen, sorgen eher dafür, dass sie eben sich zurückziehen und nicht in Bewegung sind tatsächlich und vor allen Dingen auch Angst haben, sich zu verletzen. Das wiederum dazu führt, dass sie in einem größeren Abstand wieder aus dem Alltag herausgerissen werden, zu Hause sitzen und wieder mal nicht am Alltag teilnehmen können. Das ist wie so ein Teufelskreis, aus dem die selber tatsächlich dann auch nicht mehr herauskommen.
Genau, und dann ist es auch schwierig, Hilfen anzubieten, weil der Zugang teilweise gar nicht da ist zu den Patienten.
Der ist auch deswegen auch nicht da, weil sie Sorge haben, dass all das, was möglicherweise ihr Leben verändern könnte, vielleicht auch im Positiven, erst einmal eine Veränderung führt, die sie nicht kennen. Und all das, was sie nicht kennen, das führt zu ängstlichen Momenten.
Man hat Angst. Eine Unsicherheit. Ne? Ja. Bei den Kindern kennen wir das ja gar nicht. Ne? Wenn wir die Kleinstkinder sehen oder Kleinkinder sehen, da spielt Angst Gott sei Dank ja keine so große Rolle, sonst würden die gar nicht erst anfangen zu laufen.
Das ist auch gut so. Und auch wenn sie schon mal eine Gelenkblutung hatten, dann stehen sie relativ zügig und schnell wieder auf und haben einen hohen Bewegungsdrang. Das ist ja der entscheidende Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Schlimm wird es, wenn dieser Zustand der stattgehabten Blutung chronifiziert wird und sie dann nicht mehr in der Lage sind, unbeschwert durchs Leben zu gehen. Dann erinnert sich der Kopf daran und weiß genau, bei jeglicher Bewegung kann das zu einem Problem führen. Und dann kommt es eben zu der sogenannten Angst und wirklich sich zurückziehen und dann auch zu wirklichen klaren depressiven Phasen.
Jetzt gibt es ja viele Studien, die belegen, dass wir das, was wir gerade erzählt haben, dass die älteren Patienten durchaus Angst und Depressionen haben oder vermehrt Angst und Depressionen haben. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir vielleicht in 20 Jahren die Kinder von heute untersuchen, ob das immer noch so ein Thema ist. Weil die Hoffnung ist ja, dass die normale Kindheit haben, normale Jugend haben und letztendlich dann diese Themen wie Angst und Depressionen auch nicht weiter verbreitet sein sollten als bei einer Normalbevölkerung.
Ich gebe dir zum Teil nur recht, weil wir werden weiterhin Menschen aus verschiedenen Ländern haben, wo der Zugang zu Gerinnungspräparaten oder aber überhaupt Hämophiliepräparaten eben nicht vorhanden ist. Erinnere dich daran, dass 80% der Weltbevölkerung eben keinen Zugang haben zu den Medikamenten für die Hämophilie A oder Hämophilie B oder von Willebrand. Also das heißt, ich gebe dir recht, in den hochentwickelten europäischen oder auch in den USA wird es so sein, aber ich glaube, für den Rest der Welt, glaube ich, wird das immer noch ein Hauptthema sein.
Jetzt gibt es eine aktuelle Arbeit dazu aus Wuppertal, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat.
Genau, die haben sich tatsächlich damit mal auseinandergesetzt, all das, was wir gerade besprochen haben, einfach mal zu schauen, ob dem auch wirklich so ist und wollten einfach mal das Ausmaß depressiver, ängstlicher und stressbedingter Symptome bei Patienten mit Hämophilie im Vergleich zu einer Kontrollgruppe. Sie hatten insgesamt ca. 380 Hämophile und 270 gesunde Kontrollen.
Was sich ja viel ist, ne?
Das ist viel. Und das in einem Zeitraum von 2018 bis 2023 sich in einem multizentrischen Rahmen sich mal angeschaut. Untersucht wurden psychologische Scales, das heißt, man hat versucht, Angst und Stress mithilfe einer Stressskala zu messen. Und dann hat man sich nochmal einer anderen Skala zu gewidmen, wo man eine 4-Punkte-Skala sich angeschaut hat und zu gucken, wie spezifisch kann man nochmal Angst und Depression differenzierter sich anschauen.
Und das Ganze haben die noch gegenübergestellt dann auch dem empfundenen Schmerz und der Schmerzintensität wieder mit ihrem Algometer, also diesen Druckschmerz oder Druckschmerzschwellenmessgerät, so nenne ich es mal. Und dann haben sie einen Gelenkscore erhoben und geschaut, wie betroffen sind die Gelenke bei den Patienten.
Genau. Zusätzliche Parameter haben sie sich angeschaut, wie zum Beispiel den Schweregrad der Hämophilie und wie sie behandelt worden sind. Das heißt, bekommen sie eine Bedarfstherapie, werden sie prophylaktisch behandelt, haben sie zusätzliche Co-Infektion, das heißt, liegt eine Hepatitis oder aber auch eine HIV-Infektion vor. Das wurde ebenfalls mit in dem Fragebogen mit erfasst und nochmal geguckt, was dort für Antworten gekommen sind.
Und was Sie gefunden haben, ist ja letztendlich auch eine Bestätigung, dass diese Patienten dann doch eher an Depressionen und Angst leiden.
Die tatsächlich bisher eine nur on demand, also immer nur eine Bedarfstherapie bekommen haben, im Gegensatz zu den Patienten, die eine Prophylaxetherapie. Und natürlich zeigen die Patienten, die eine zusätzliche Co-Infektion mit der Hepatitis oder HIV, natürlich einen höheren Stresslevel, aber auch eine höhere Bereitschaft, Depression und Angst zu haben.
Du hast gerade Stresslevel angesprochen. Was sagen die zum Stress?
Interessanterweise, die Patienten, die eine Hämophilie haben im Vergleich zu der gesunden Population, haben einen viel, viel höheren Stresslevel als die Patienten, die gesund sind.
Und dann haben die natürlich ihren Schmerz gemessen. Was haben sie dazu gesagt?
Auch da genau das Gleiche. Sie haben sich die Schmerzintensität der letzten 4 Wochen sich einfach mal angeschaut und haben dann gesehen, dass es eine typische Korrelation, auch eine signifikante, also wirklich eine gute Korrelation gibt zwischen dem Schmerzen mit Depression, Stress und Angst. Das hängt ganz eng zusammen. Das bestätigt doch ganz viele Dinge von dem, wie wir die Patienten auch erleben.
Ja, und es bestätigt auch das, wenn wir auf den Gelenkstatus schauen, was du im Vorfeld jetzt gesagt hast, dass wir in Zukunft auch noch die Patienten aus anderen Ländern haben werden, die eben keine gute Versorgung in der Kindheit hatten. Und die haben eben gesehen, dass der Gelenkstatus auch sehr gut korreliert, und zwar positiv korreliert, mit Depression, Angst, Stress und vor allem den empfundenen emotionalen Stress. Das heißt, unser Ziel muss sein, zum einen natürlich gegen Angst und Depressionen vorzugehen, aber das, was wir am besten machen können, ist frühzeitig Gelenkveränderungen behandeln oder am besten dafür sorgen, dass es gar nicht zu diesen kommt.
Das bringt mich auf die Idee, dir nochmal ein Beispiel zu bringen. Weißt du, die Patienten, die jetzt auch aus der Ukraine zu uns gekommen sind, die waren massiv gestresst, als die zu uns gekommen sind. Ich kann mich erinnern, wenn sie bei uns auf der Liege gesessen haben, schweißgebadet vor Schmerz. Sie waren ängstlich. Sie wussten gar nicht, was auf sie zukommt oder auf sie zukommt letzten Endes. Und interessanterweise, als wir ihnen den Schmerz entfernt haben mit Physiotherapie, operativen Eingriff, sie haben sich mehr bewegt, verschwanden die Dinge signifikant. Sie waren nicht komplett weg, aber sie haben sich deutlich reduziert. Sie waren nicht mehr ängstlich, weil der Schmerz hat sich deutlich verringert und sie waren besser in Bewegung. Das heißt, all diese Komponenten, Stress, Angst und auch Schmerz, wenn die sich reduzieren, reduziert sich auch automatisch der Gesamtzustand der Patienten. Also, dass der einfach insgesamt besser wird.
Für uns das einfachste Stellrad ist es einfach aufgrund unserer Ausbildung und dessen, was wir die ganze Zeit machen, ist, du dich um die Gründung kümmern, ich mich um die Gelenke kümmern und dadurch Angst und Depressionen zu reduzieren. Aber gibt es denn auch andere Möglichkeiten, den Patienten da zu helfen?
Ja, es gibt es tatsächlich. Und zwar sie tatsächlich auch ihnen zuzuhören und mal zu schauen, zu gucken, wie geht es ihnen und was ist deren Hauptproblem und nicht das, was wir vermeintlich auch sehen. Mhm. Möglicherweise sehen wir Dinge, wo wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt diesen und jenen Gelenkstatus verbessern. Aber oft ist es so, dass sie diesen vermeintlichen, ich sag mal, schlechten Gelenkstatus auch einfach nur erhalten haben wollen und gar nicht erst zu einer Verschlechterung kommt, ihnen tatsächlich die Angst zu nehmen und ihnen Zuversicht und Vertrauen zu geben.
Messen wir sowas in der Sprechstunde? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich einen Bogen verwende, auf dem Angst und Depression angekreuzt werden kann oder Fragen gezielt dafür verwendet werden. Klar, es gibt sicherlich Bögen, die im Rahmen von Studien auch verwendet werden, aber so in der täglichen Routine fällt es dann doch eher unter den Tisch.
Das tut es tatsächlich, weil wir uns immer symptombezogen auf die Gelenke tatsächlich konzentrieren, wie sich die Patienten bewegen. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass wir da noch mehr unseren Hauptfokus drauf setzen sollten und Patienten mehr und mehr danach befragen sollten, was sie sich wünschen und was ihr akutes Problem heute ist. Und vielleicht sie fragen, was ihr Problem auch vor 4 Wochen gewesen ist. Dass wir zumindest versuchen herauszubekommen, wie war es vor 4 Wochen, was ist jetzt ihr Problem und wie stellen Sie sich die Zukunft vor?
Und vielleicht dem Patienten insofern zuzuhören, dass wir nicht nur hören, was er sagt, sondern was er vielleicht auch meint mit seinen Aussagen und wo das eigentliche Problem ist. Es ist vielleicht oftmals gar nicht das Gelenk, sondern liegt auf einer ganz anderen Ebene.
Einfach nur vielleicht einen Kaffee zu trinken.
Ja. Susanne, vielen Dank. Das machen wir jetzt auch gleich.
Ich danke dir, Björn. Das tun wir.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan BioVitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.